Hallo und Salam, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basma Unplugged. Ich bin die Iman und Redakteurin im Psychologiebereich. Heute geht es um das berühmte Selbstwertgefühl und warum es so unglaublich wichtig ist für ein zufriedenes Leben. Also, das Selbstwertgefühl. Was bedeutet das eigentlich? Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin seit 2015 Bestandteil des BESMA-Teams und gehöre zu den wenigen, die nicht mehr in Deutschland leben. Ich bin ursprünglich aus Köln, lebe nach einem zweijährigen Zwischenstopp in Dubai mit meiner Familie im wunderschönen Amsterdam in den Niederlanden. Warum ist das so wichtig? Naja, ich arbeite schon seit fast 8 Jahren in der psychologischen Praxis und hatte das Glück, Menschen aus aller Welt kennenzulernen und das auf sehr privater Ebene. Was mir dabei aufgefallen ist, trotz der vielen Unterschiede, die uns alle ausmachen, wir haben viel mehr gemeinsam, als wir glauben. Also mein absoluter Lieblingsspruch ist ja sowieso, wir bluten alle dieselbe Farbe. Und was ich inzwischen als Epidemie wahrnehme, also wirklich, das ist schon so, als sei es ausgebrochen wie ein Virus, das Selbstwertgefühl ist bei vielen Menschen sehr gering. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich möchte erklären, was das Selbstwertgefühl überhaupt ist. Und wie man es beeinflussen kann und wovon es überhaupt abhängt. Jeder kennt das bestimmt. Man hat Tage, da scheint alles super glatt zu laufen. Alles, was man in die Hand nimmt, funktioniert. Man kann quasi die Welt erobern. Dann gibt es aber auf der anderen Seite die Tage, wo man das Gefühl hat, da funktioniert gar nichts. Man will sich ins Bett verkriechen und man hat das Gefühl, man ist sowieso nichts wert. Wenn sich diese Tage häufen, dann kann man sagen, das Selbstwertgefühl wird definitiv geringer und geringer und geringer. Eins müsst ihr wissen, das Selbstwertgefühl ist quasi eine Einstellung gegenüber der eigenen Person. Übersetzt bedeutet das, mag ich mich oder mag ich mich nicht? Wir sprechen von einem stabilen Selbstwertgefühl, wenn es längere Zeit schlecht oder gut bleibt. Also ein stabiles Selbstwertgefühl ist nicht unbedingt immer positiv. Entscheidend für diese Stabilität sind tatsächlich die Lebensereignisse, die einen prägen und das Leben verändern. Zum Beispiel, wenn man einen Abschluss geschafft hat, einen neuen Job hat oder gesunde Beziehungen und Freundschaften führt, das stärkt das Selbstbild, das stärkt das Selbstwertgefühl und führt dazu, dass man generell ein positives und besseres Bild von sich hat. Wenn man aber auf der anderen Seite schlimme Sachen, schlimme Erfahrungen durchmacht, zum Beispiel eine Scheidung durchmacht, arbeitslos ist, Prüfungen nicht bestanden hat, einen Abschluss nicht bestanden hat, dann stärkt das das negative Selbstbild. Und irgendwann fängt man tatsächlich an, daran zu glauben, dass man nichts wert ist, als jetzt zum Beispiel die anderen, die Nachbarn, jemand in meinem Alter, der mit mir zusammen studiert hat, jemand in meinem Alter, der mit mir gearbeitet hat oder vielleicht sogar jemand, der jünger ist und schon sehr viel erfolgreicher geworden ist als ich. So. Wie kommt ihr nun dahinter, ob ihr ein geringes Selbstwertgefühl habt oder nicht? Ich will euch ein paar Punkte nennen und vielleicht erkennt ihr euch ja daran wieder. Erstens, es fällt dir unheimlich schwer, Menschen kennenzulernen. Das bedeutet, du hast Schwierigkeiten damit, auf Menschen zuzugehen. Vielleicht hast du sogar Schwierigkeiten damit, dich vorzustellen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten damit, dich auf neue Menschen einzulassen in einem ganz gemütlichen neuen Gespräch, wo man ständig das Gefühl hat, oh, ich glaube, dieser Mensch mag mich nicht, oh, dieser Mensch guckt mich gerade doof an. Okay, ich lasse mich jetzt gar nicht erst drauf ein. Oder ich erzähle gar nichts erst. Ich erzähle gar nichts von mir. Sonst wird er noch denken, ich sei so und so. Und das steht quasi wie ein Riesenklotz in deinem Weg. Und du kannst dann keine neuen Freundschaften schließen. Obwohl du dich wahrscheinlich, oder in der Regel ist es ja so, man sehnt sich nach starken Verbindungen. Man sehnt sich nach neuen Beziehungen, die einen stärken. Wenn man Schwierigkeiten hat, Menschen kennenzulernen, dann kann ein geringes Selbstwertgefühl sehr, sehr schädlich sein. Der zweite Punkt. Du denkst ständig darüber nach, was andere Menschen von dir halten. Sogar Komplimente werden negativ aufgefasst. Habt ihr das schon mal erlebt, dass irgendjemand auf euch zukommt und sagt, boah, wow, deine Schuhe sehen super aus? Und anstelle zu sagen, wow, danke, er oder sie findet meine Schuhe schön, denkt man darüber nach, wie, heute findest du meine Schuhe schön und gestern nicht? Habe ich denn in der Regel immer schlechte Schuhe an? Was bedeutet das denn? Wenn man das komplette Leben darauf ausrichtet, bei anderen Menschen gut anzukommen oder bloß nicht anzuecken oder sich ständig darüber Gedanken macht, was andere Menschen von einem halten, dann nimmt man quasi den Raum weg, selber herauszufinden, wie man zu sich selbst steht. Finde ich mich gut? Ist das, was ich trage, schön? Gefällt mir das? Ist meine Frisur gut? Ist mein Style gut? All diese Dinge werden sozusagen ins Negative manipuliert, wenn man ständig auf der Hut ist, was andere Menschen von einem halten können. Drittens, du machst jedem alles recht, nur dir selbst nicht. Es kann sein, dass es Beziehungen in deinem Leben gibt, die sehr, sehr fordernd sind und anstelle Nein zu sagen, gibst du dich diesen Beziehungen hin und tust alles, was sie wollen, um bloß nicht diese Beziehung kaputt zu machen, um bloß nicht anzuecken, um bloß nicht negativ aufzufallen. Hier ist das Problem an der Sache. Wenn man ständig allen alles recht macht und sich hinten dran stellt, kann es sehr viel Ärger und Frust verursachen. Und dieser Frust und dieser Ärger kann man entweder an sich selbst ausleben und dann geht es einem noch sehr viel schlechter und das Selbstwert sinkt und sinkt immer mehr ab. Oder aber dieser Ärger und dieser Frust wird abgeladen an Menschen in deiner Umgebung, die eigentlich gar keine Ahnung hatten, wie schlecht es dir geht. Viertens. Man hat panische Angst davor, seinen Partner zu verlieren. Eigentlich sollte man sich in einer Beziehung sicher und geborgen fühlen. Wenn man ständig Angst davor hat, seinen Partner zu verlieren, das kann nicht richtig sein. Natürlich hat jeder irgendwo Angst, dass man seinen Partner verlieren könnte. Aber dieser Gedanke sollte nicht vorrangig sein. Dieser Gedanke sollte nicht ständig einen begleiten. In erster Linie ist eine Partnerschaft dazu da, dass man sich voneinander verlassen kann. Natürlich ist auch die Liebe und all die ganzen anderen Sachen. Aber eine Partnerschaft ist nur dann gut, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn man so sein kann, wie man sein will. Wenn man ständig das Gefühl hat, man wird den Partner verlieren, weil man so ist, wie man ist, das ist ein Problem. Fünftens, du versuchst quasi unsichtbar auf der Arbeit zu bleiben. Bloß nicht auffallen. Wenn man auffällt, könnten die anderen Leute ja merken, oh Gott, du kannst etwas nicht so gut. Oh Gott, du bist ja eigentlich ein Versager. Oh Gott, du hast diesen Job vielleicht gar nicht verdient. Sechstens, du traust dich nicht an Herausforderungen ran. Sagen wir einfach mal, man ist auf der Arbeit und man wird für ein neues Projekt vorgeschlagen. Man sagt aber, hey, ich habe im Moment so viel zu tun, eigentlich würde ich das lieber nicht machen. Man hat das aber nicht gemacht, weil man so viel zu tun hat, sondern weil man Angst davor hat zu versagen. Siebtens, du achtest nicht auf dich. Selbstliebe ist in diesem Zusammenhang ein Riesenstichwort. Und ich meine nicht damit zum Beispiel einkaufen zu gehen und quasi im Impuls alles einzukaufen, damit es dir besser geht. Oder ins Bad zu gehen und dich was verwöhnen zu lassen. Natürlich ist das schön, aber Selbstliebe ist nicht unbedingt Geld ausgeben. Selbstliebe ist nicht unbedingt etwas kompensieren, was man nicht hat, indem man materielle Dinge anreichert. Selbstliebe ist auch, wenn man sich hinsetzen kann und sagen kann, hey, wie fühlst du dich heute? Quasi wie im Selbstgespräch. Wie fühlst du dich heute? Was brauchst du? Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Manchmal braucht man Ruhe. Manchmal will man sich mit jemandem treffen, den man lieb hat. Manchmal will man einem Hobby nachgehen. All diese Dinge sind wichtig. Wenn man nicht auf sich achtet, dann ist eine Imbalance da und die wird sich wie ein roter Faden durchs gesamte Leben ziehen, wenn man nicht irgendwann mal auf den Pausenknopf drückt. So, ihr werdet mir jetzt sicher die Frage stellen, ja, Iman, toll, Selbstwertgefühl ist gering. Und jetzt, wie komme ich da raus? Gute Frage. Ich würde euch ganz gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe ja eben erwähnt, dass ich 2 Jahre, also fast 3 Jahre, in Dubai gelebt habe. Und dort hatte ich wirklich die kuriosesten Fälle. Aber einen Fall, den möchte ich mit euch teilen. Ich muss dazu sagen, dass dieser Patient mir schon sehr, sehr, sehr lange seine Einverständniserklärung gegeben hat. Ich darf also seine Geschichte in die Welt raustragen, was eigentlich sehr untypisch ist, gerade in dieser Region dieser Welt. Aber ich glaube, er hat die Therapie als so wirksam und gut empfunden, dass er keine Probleme mehr damit hat, darüber zu sprechen. Dieser Mann war 24 Jahre alt, als er das erste Mal in unsere Praxis gekommen ist. Also ich war in einer Gemeinschaftspraxis und er wurde mir zugeteilt, weil ich arabisch sprechend bin und er eine arabisch sprechende Person haben wollte. Dann saß da dieser 24-jährige Mann. Er hatte in seiner Heimat eine App aufgebaut und die dann erfolgreich an eine Schweizer Firma verkauft. Er ist dann mit diesem Konzept nach Dubai gezogen und hat die Firma nochmal aufgebaut, unter anderem Namen, aber mit demselben Konzept und war dann dadurch der CEO der Firma. Ich weiß, sowas ist irgendwie, glaube ich, nur in Amerika oder in Dubai möglich, aber tatsächlich war es so, dass seine Firma sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Sein Startup war wirklich gut. Aber jedes Mal, wenn er mit Investoren sprechen musste, fing er an zu stottern. Im normalen privaten Leben hat er ganz normal gesprochen, sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch. Natürlich war Englisch jetzt nicht seine Muttersprache, aber er konnte sehr gut kommunizieren. In Dubai ist die Hauptsprache, also die Business-Sprache, ist auf jeden Fall Englisch. Und jedes Mal, wenn er sich in einem Meeting mit Investoren vorstellen musste, sein Projekt vorstellen musste, seine Arbeit vorstellen musste, obwohl er eigentlich sehr, sehr selbstsicher war in der Arbeit, die er gemacht hat, konnte er in solchen Situationen keine zwei Zeilen über die Lippen bringen, ohne zu stottern. So, und dann saßen wir da. Und er hat sich so ziemlich gewundert, dass ich eigentlich so gut wie gar nicht auf das Stottern eingegangen bin. Wir haben so ein bisschen gekramt und wir haben dann ein bisschen geschaut, was in seinem Leben so los war. So, und dann saßen wir da und haben gekramt und gekramt und gekramt. Und er hat sich die ganze Zeit beschwert, warum wir über seine Kindheit sprechen, warum wir über seine Eltern sprechen, warum wir über seine Familie sprechen. Und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, wir müssen herausfinden, an was dich diese Situation erinnert. Jedes Mal, wenn du in einem Meeting sitzt, meistens mit älteren Männern, bist du nicht klargekommen und fingst an zu stottern, obwohl du nicht nervös bist. Du bist kein nervöser Mensch. Und normalerweise, wenn wir uns unterhalten oder wenn du dich mit anderen unterhältst oder wenn es ein ganz normales Meeting ist, das nicht mit Investoren zu tun hat, dann redest du ganz normal. Warum stotterst du in dieser Situation? Und tatsächlich, nach einigen Monaten, also es hört sich so an, als wäre die Therapie irgendwie in einer Woche getan gewesen, so war es nicht, aber nach einigen Monaten haben wir herausgefunden, dass die Beziehung zu seinem Vater wirklich sehr labil ist. Natürlich war da sehr viel Liebe, aber die beiden haben nie gelernt, emotional miteinander so umzugehen, dass es beiden gut geht. Es war eine sehr autoritäre Beziehung. Er als Sohn konnte natürlich nicht viel damit anfangen. Dann fingen wir an, diese Zwiebel Stück für Stück auseinanderzubringen. Es war so, wie als würde man alle Schichten auseinanderreißen. Und dann irgendwann kam heraus, dass er als 4- oder 5-Jähriger seinen Vater um Geld gebeten hat. Und sein Vater hat ihm erstens das Geld nicht gegeben und zweitens dafür geschlagen. Diese Situation war so traumatisierend für diesen kleinen Jungen, dass er seither sehr große Probleme hatte, um Geld zu bitten. Er fing mit 15 an zu arbeiten, er ging zur Universität und hat gearbeitet und er hat noch während seiner Universitätstage diese App kreiert, auf den Markt gebracht und verkauft und war dementsprechend mit sehr, sehr jungen Jahren unabhängig. Nun fand er sich in einer Situation wieder, in der er um Geld bitten musste, obwohl es nicht für ihn war. Er hat sich das sozusagen nicht in die Tasche gesteckt. Das Geld, das man von Investoren bekommt, fließt in die Firma ein. Aber ihm war das so unangenehm. Und er hat diese Situation mit der Situation seines Vaters verknüpft. Und in dieser Situation als Kind hat er sich selber gesagt, ich verdiene kein Geld von meinem Vater. Wir können darüber streiten, was den Vater dazu gebracht hat, so zu reagieren. Es ist auch an dieser Stelle egal, weil es geht um die Person an sich, die das Problem hat. Und in diesem Augenblick hat er erkannt, aha, der Grundpfeiler meiner Angst, der Grundpfeiler meines Stotterns liegt in dieser Situation. Und tatsächlich war es so, nach einigen Monaten Arbeit konnten wir das auflösen. Das nächste Mal, als er in einem Investoren-Meeting saß, konnte er sehr souverän reden. Er konnte sein Startup vorstellen und hat Geld bekommen, das er gebraucht hat. So, die Moral der Geschichte. Wieso immer ist es so, dass der Ursprung aller, nicht aller, aber vieler Probleme in der Kindheit liegen. Ich will damit nicht sagen, dass man das nicht aufarbeiten kann. Im Gegenteil, man kann das sehr gut aufarbeiten. Aber man muss erstmal diesen Gedanken zulassen, dass viele Probleme in der Kindheit bereits entstanden sind. Die Art und Weise, wie wir miteinander reden, aber auch zu uns selber sprechen, hat viel damit zu tun, wie unsere Eltern mit uns gesprochen haben. Wenn wir in einem sehr warmen Haushalt aufgewachsen sind, wo Emotionen erlaubt waren und wo über Emotionen gesprochen werden durfte, dann wächst man in der Regel zu einem Menschen auf, der sehr offen ist, zuhören kann, aber auch über sich selber sprechen kann und sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen kann. Wenn man jedoch in einem Haushalt groß geworden ist, wo man nicht über Gefühle gesprochen hat und für alles sozusagen Ärger bekommen hat oder bestraft wurde, dann entfaltet sich im Kind selber das Grundgefühl, dass man nichts wert ist. Ich weiß, das hört sich alles so ein bisschen metaphorisch an, aber wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr euch vielleicht dabei erwischen, wie ihr zu euch selber Sachen sagt, die eure Mutter gesagt hat, die euer Vater gesagt hat. Und diese Punkte muss man angreifen und diese Punkte muss man aufbrechen und schauen, was dahinter steckt. Wenn man das schafft, dann hat man sozusagen den Schlüssel gefunden, sein Selbstwertgefühl aufzubauen. Zu guter Letzt würde ich noch gerne auf das Selbstwertgefühl an sich eingehen. Wie ist es aufgebaut? Psychologen sagen in der Regel, das Selbstwertgefühl hat drei Säulen. Die Selbstliebe, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Über Selbstliebe haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Selbstliebe ist nicht nur, wenn man, wie ich eben schon gesagt habe, einkaufen geht und sich selbst beschenkt oder ins Spa geht, um sich zu verwöhnen. Selbstliebe ist tatsächlich auf sich selber hören und gucken, was man braucht und das dann auch zu machen. Manchmal ist Selbstliebe zu sagen, ich gehe heute nicht raus, ich bleibe zu Hause. Oder ich lese heute ein gutes Buch. Oder ich bleibe heute zu Hause und koche mit meiner Familie. Also wie ihr schon hört, meine Selbstliebe basiert darauf, dass ich viel zu Hause sein möchte. Aber ja, ihr werdet sicherlich, wenn ihr in euch reinhört, hören können, was ihr braucht und was ihr gerne macht. Und das ist der Anker für die Selbstliebe. Setzt das als Priorität, öfter auf euch zu hören und zu schauen, was ihr braucht und das in diesem Augenblick auch umzusetzen. Manchmal geht das nicht direkt. Manchmal kann man, wenn man im Büro sitzt, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, kann man nicht einfach sagen, hey, ich will nach Hause und ein gutes Buch lesen. Dann muss man das natürlich aussitzen, dann muss man da bleiben, wo man gerade ist. Aber wenn man zu Hause ist, kann man ja schauen, hey, vielleicht kann ich später 1 oder 2 Stunden einbauen, um das zu machen, was ich gerne machen möchte. Die zweite Säule ist das Selbstvertrauen. Hier wird es ein bisschen kritischer, weil das Selbstvertrauen basiert natürlich auf Ereignissen, in denen man sich selbst beweisen konnte. Mit anderen Worten, wenn man irgendwann mal Fahrradfahren gelernt hat, dann denkt man nicht mehr großartig darüber nach, wie man Fahrrad fahren soll, sondern man weiß es einfach. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre. Und da ist Selbstvertrauen drin. In dieser Aktion an sich ist Selbstvertrauen drin, weil man weiß, hey, das ist jetzt ein Automatismus, ich kann das. Das ist genauso wie mit dem Autofahren oder anderen Dingen. Wenn man etwas lange geübt hat, dann findet man Vertrauen in sich selber und in die eigenen Fähigkeiten. Aber wenn man zum Beispiel auch Sachen gut geschafft hat, zum Beispiel eine Prüfung gut bestanden hat, weil man vorher gut gelernt hat, dann weiß man, hey, wenn ich vorher gut lerne, dann werde ich auch andere Prüfungen schaffen. Selbstvertrauen baut sich auf, wenn man sich an Sachen rantraut und so rantraut, dass man optimistisch in die Zukunft schauen kann. Manchmal ist nicht alles 1:1 wie etwas, was in der Vergangenheit bereits vorgefallen ist. Aber dadurch, dass man gelernt hat, dass man Schwierigkeiten schaffen konnte, hat man Vertrauen in sich selbst, dass man andere Probleme eventuell auch oder andere Probleme oder andere Hürden auch schaffen oder überwinden kann. Zu guter Letzt ist das Selbstbewusstsein da. Und es ist in der Tat sehr ähnlich, ich habe jetzt zuvor über das Selbstvertrauen gesprochen. Aber der Unterschied hier ist, dass das Selbstbewusstsein sich sehr klar auf die Stärken ausrichtet. Das bedeutet, man weiß ganz genau, dass man bestimmte Stärken hat. Wenn man Klavier spielen kann und man kann gut Klavier spielen, dann weiß man das. Wenn man malen kann und man kann gut malen, dann weiß man das. Das heißt, die Skills, die man hat Vertrauen in diese Skills und man weiß ganz genau, wo die Stärken und die Schwächen sind. Selbstvertrauen ist mehr Vertrauen in das eigene Ich, Vertrauen in die Kapazität, dass man etwas schaffen kann. Und Selbstbewusstsein bezieht sich mehr auf die Fähigkeit an sich. Das sind also die drei Säulen. Wenn man an diesen drei Säulen arbeiten kann, und das erfordert natürlich Arbeit, weil es passiert nicht über Nacht, dass man sagt, hey, ich arbeite jetzt an meinem Selbstwertgefühl, das bedeutet, ich fange jetzt an, mich selber zu lieben, vertraue mir mehr und ich habe mehr Selbstbewusstsein. All diese Säulen brauchen separat sehr viel Aufmerksamkeit. Und manchmal ist die Selbstliebe ein bisschen höher, dafür das Selbstbewusstsein aber ein bisschen niedriger oder umgekehrt. Aber in der Regel ist es so, wenn ein gesundes Gleichgewicht da ist, dann ist auch ein sehr gutes Selbstwertgefühl da. Und daran kann man arbeiten. Manchmal ist es notwendig, wie jetzt auch in meinem Beispiel von diesem Mann, von diesem alten Patienten, dass man sich hinsetzt und schaut, welche Ereignisse haben mein Leben geprägt? Was ist in meiner Kindheit passiert? Und wie viel von dem, was in diesem Moment geschehen ist, ist wahr? Und wie viel von dem, was damals passiert ist, habe ich mir eingeredet oder beziehungsweise als Ergebnis, als Resultat mit mir rumgeschleppt und was nicht unbedingt richtig sein muss. Zu guter Letzt würde ich sagen, manchmal schafft man das nicht alleine. Manchmal muss man sich hinsetzen und darüber sprechen. Und damit meine ich nicht unbedingt Therapie oder Coaching. Man muss nicht unbedingt Geld bezahlen für solche Sachen. Aber manchmal reicht es, dass man sich hinsetzen kann mit einer Schwester, mit einem Bruder, mit einem Freund, mit den Eltern sogar. Und dass man mit denen darüber reden kann und durch das Reden erst bewusst machen kann, wie man zu sich steht und wo man steht und wie man das verbessern kann. Ich würde also allen raten, die mit einem geringen Selbstwertgefühl durchs Leben gehen, sich mal hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen, warum das so ist, wie es ist. So, ihr Lieben, das war's von meiner Seite und ich hoffe sehr, dass diese Folge euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich jederzeit eine E-Mail an mich schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist email@bestmylegacy.com. Aber mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob ihr Interesse hättet an Workshops, die psychologisch ausgerichtet sind. Vielleicht kann man ja sowas angreifen und irgendwo in Deutschland organisieren. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Vielen Dank und bis nächste Woche mit einem neuen Thema.